gibt im Deutschen ein schönes Wort für unseren heutigen Gast. Tausendsasser. In Österreich sagt man dazu übrigens Wunderwutzi und in der Schweiz heißt es Siebesich, wenn ich das hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Und das beschreibt sehr, sehr gut unseren heutigen Gast, nämlich Maren Gilzer. Maren Gilzer ist Schauspielerin, Moderatorin, Designerin und jetzt auch relativ frisch Gründerin eines eigenen Startups. Und damit heiße ich herzlich willkommen, Maren Gilzer. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über Ihr Leben sprechen können und Ihre Rolle als Unternehmerin. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch. Ja, nachdem wir einige technische Dinge klären konnten, dass ich hier in diesen Sender kommen kann, freue ich mich, dass ich jetzt hier dabei bin und bin schon sehr gespannt auf Ihre Fragen.
Prima, wir definitiv auch auf Ihre Antworten und damit möchte ich auch noch ganz herzlich meinen Kollegen Martin Maßmann begrüßen, der wie immer mich als Co-Host unterstützt. Hallo Martin.
Hallo Janina und hallo Frau Gilzer, ich bin schon ganz gespannt auf das Gespräch, gespannt, was Sie zu erzählen haben gleich.
Liebe Frau Gilzer, Sie sind eine absolute Medienpersönlichkeit. Ihre bisherige Laufbahn ist auch geprägt von sehr viel Vielfältigkeit. Sie haben Ihre TV-Karriere 1988 begonnen bei der Spielshow Glücksrad auf Sat.1. Daher kennen Sie bestimmt auch sehr, sehr viele. Sie waren, wie es so schön heißt, die Buchstabenfee und das auch sehr, sehr lange. Nach über 10 Jahren haben Sie sich dann aber entschieden, noch stärker auf die Schauspielerei zu fokussieren. Haben dann auch eine entsprechende Ausbildung gemacht und sind dann vom ersten Tag an, beziehungsweise von der ersten Folge an in der wöchentlichen Fernsehserie In aller Freundschaft zu sehen gewesen. Auch das wieder sehr, sehr lange. Von 1998 bis 2014 waren Sie in der Rolle der Krankenschwester Jan Habermann, festes Teammitglied. Und danach folgten aber auch noch sehr viele andere Rollen als Schauspielerin, als Moderatorin im Fernsehen. Sie waren auch am Theater zu sehen. Mhm. Und jetzt heute sprechen wir aber insbesondere auch über Ihre neue Rolle als Unternehmerin. Mich würde als allererstes interessieren, wie Sie überhaupt in die Medienbranche gekommen sind. War das ein Kindheitstraum von Ihnen, ins Fernsehen zu kommen oder war das am Ende des Tages irgendwie Zufall?
Es war so, dass ich schon immer Tendenzen in dieser Richtung hatte. Ich wollte eigentlich eher Tänzerin werden und irgendwas in der Richtung. Aber ich komme aus einem sehr bodenständigen Haushalt und dann hieß es halt immer, nein, du musst was Anständiges lernen. Alles, was dir so vorschwebt im künstlerischen Bereich, das ist brotlos. Und dementsprechend habe ich dann eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin gemacht. Das war wenigstens so ein bisschen künstlerisch und hatte was mit Malen zu tun. Und Da habe ich allerdings nicht viel verdient und ich habe mich immer schon gerne hübsch angezogen und dafür auch Geld ausgegeben und dann habe ich mir nebenbei als Model noch was dazu verdient und die Haushaltskasse aufgebessert. Naja, und dann habe ich aber irgendwann nebenbei mehr verdient als in meinem eigentlichen Beruf und dachte, also irgendwas machst du falsch. Ich war dann auch in Paris und die haben mich dann sofort in meinem Büro angerufen und gesagt, ja, du hast hier 2 Festbuchungen und 3 Optionen, du musst sofort nach Paris kommen. Und ich, ja, ich brauche aber ein halbes Jahr, um meinen Urlaub zu beantragen, das geht jetzt nicht so schnell. Und dann dachte ich, okay, ich kündige und werde jetzt professionell Model. Ja, und dann war es halt ein ganz normales Casting. Die haben halt eine Assistentin fürs Glücksrad gesucht und da haben die halt bei den Modelagenturen sich an die Modelagenturen gewandt und dann von 200 Mädels wurde ich ausgewählt. Ich hatte allerdings schon vorher Schauspielunterricht genommen, weil ich dachte, okay, Modeln, das kannst du ja nicht allzu lange machen, aber Schauspielerei, das ist etwas, was mich interessiert und viele Caster, die jetzt gerade so Werbespot-Castings gemacht haben, haben gesagt, du hast so viel Talent, du musst Schauspielerin werden und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme Schauspielunterricht für meine späteren Jahre, denn es gibt auch sehr alte Schauspieler, die immer noch sehr gut im Geschäft sind. Das kann ich machen, bis ich umfalle.
Seine glückliche Fügung des Schicksals.
Ja.
Klingt jetzt schon, wenn Sie das so in ein paar kurzen Sätzen beschreiben, nach einem total aufregenden und bewegten Leben. Sie haben 2019 ja auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Alles für den Ruhm.
Ja.
In dem Sie auch so ein bisschen Ihre Erfahrungen erstmal, aber auch die Licht- und Schattenseiten der Promi-Welt so ein bisschen verraten. Der Titel, den finde ich ganz interessant, Alles für den Ruhm. Ist der auf Sie bezogen? Haben Sie alles für den Ruhm gegeben? Und meine zweite Frage, haben Sie diese Erfahrung auch so ein bisschen vielleicht abgehärtet, die letzten Jahrzehnte in dieser nicht ganz einfachen Branche, wo man ja schon bestehen muss?
Ja, also das Buch beschäftigt sich mit hauptsächlich mit meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe am eigenen Leib, aber auch in meinem Umfeld. Und ich habe nicht alles für den Ruhm getan, aber ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die das getan haben und die damit auch ziemlich guten Erfolg hatten. Und ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die weniger noch als ich getan haben und auch Erfolg hatten. Also es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen oder auch nicht. Hängt auch ganz viel von Glück ab. Das ist nun mal so. Ich kenne sehr viele sehr, sehr gute Schauspieler, die trotzdem Taxi fahren müssen und alles Mögliche machen müssen, um ihr Geld zu verdienen. Und wieder andere, die gar nicht so viel Talent haben, die siehst du aber ständig im Fernsehen. Also ein bisschen kommt es auch auf Vitamin B und auf Glück an. Und das wird eben alles in dem Buch aufgearbeitet. Und natürlich auch wirklich, ja, ich habe mir eine Hornhaut zulegen müssen. Das ist ganz klar. Ohne die psychischen Möglichkeiten, dir ein dickes Fell bis hin zur Hornhaut anzuschaffen, kann es ganz schnell passieren, dass du seelisch deine Schrammen abbekommst, die auch nicht so leicht heilen.
Das Stichwort Hornhaut ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn seit März wurde die Welt erschüttert durch Corona, insbesondere, also es hat sehr, sehr viele Branchen natürlich betroffen, um nicht zu sagen, es hat eigentlich jeden betroffen, aber insbesondere die Kulturbranche hat ja sehr stark darunter gelitten und leidet auch immer noch sehr stark darunter. Wie erleben Sie diese Ausnahmesituation als Betroffene, also wirklich als Teil dieser Kulturbranche, als Schauspielerin, als Medienschaffende? Ich weiß, Sie haben sich ein zweites Standbein erarbeitet, darüber sprechen wir auch gleich. Nichtsdestotrotz sind Sie ja im Herzen auch immer noch Schauspielerin, ja. Und das hat diese Branche natürlich durch Corona extremst verändert. Wie erleben Sie das gerade?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, schon vor Corona wurde es für mich schwieriger. Weil man ist nicht mehr so jung und junge, talentierte Menschen wachsen nach und die Medienbranche stürzt sich eben auch lieber auf die. Was finde ich auch gar nicht schlimm, weil ich war eben auch mal jung und hatte viele Chancen und alles stürzte sich auf mich. Und irgendwann mal sind andere dran und neue Gesichter. Aber dementsprechend habe ich schon früh angefangen, eben nicht nur mein Geld in der Medienbranche zu verdienen und nicht nur mein Seelenheil vor der Kamera zu suchen, sondern auch in anderen Bereichen. Und dadurch, dass ich eben auch aus der technischen Zeichnung komme, und war das für mich nie so, ich muss im Rampenlicht stehen, ich muss auf der Bühne stehen, ich brauche das Publikum, ich brauche den Applaus, um glücklich zu sein. Aber ganz viele meiner Kollegen, bei denen ist es so. Mhm. Und die leiden natürlich darunter viel, viel mehr als ich, die sagt, ich kann auch im Hintergrund arbeiten, ich muss nicht vor der Kamera stehen, ich muss nicht ständig auf den roten Teppichen unterwegs sein. Das ist gar nicht mein Ding. Ich mag es, wenn ich das machen darf, aber es gehört nicht zu meinem Seelenfrieden und das ist nicht das, was mich glücklich macht im Leben. Und ich habe zum Glück immer einen Plan B und einen Plan C gehabt im Leben, wie ich meine Miete zu bezahlen habe. Und das ist einfach, ich bin halt jemand, der ist Sicherheitsdenken. Das ist eben durch meine Familie, die damals schon gesagt hat, Kunst ist ein brotloser Job, lern was Anständiges. Das hat sich bei mir fest verankert. Und darum bin ich auch immer offen für andere Dinge. Ich bin einfach nur ein kreativer Mensch. Und Kreativität ist aber so ein weites Feld. Das kann man in ganz vielen Bereichen ausleben. Es muss jetzt nicht die Schauspielerei sein oder die Moderation oder Singen und Tanzen. Das kann ich sowieso nicht, obwohl ich das auch schon gemacht habe. Aber es gibt einfach wirklich nichts, wo man sagen könnte, hier kann ich nicht kreativ werden.
Sie haben jetzt einen Superfood-Booster auf den Markt gebracht für ein starkes Immunsystem. Das ist ein Vitamindrink. War das ein Plan B oder ein Plan C, der immer weiter nach oben gerutscht ist und jetzt zu einem Art Plan A geworden ist, in dem Sie ihn umgesetzt haben? Oder wie kam es jetzt konkret zu diesem Schritt, dass Sie gesagt haben, dieses Thema greifen Sie an, entwickeln das fort und machen es wirklich zu einem marktfähigen Produkt?
Das kam so, dass ich noch während ich gemodelt habe, und da war ich dann auch schon beim Glücksrad, habe ich mir eine schwere Lungenentzündung zugezogen. Und ich war sowieso früher auch dadurch wahrscheinlich, dass man immer ein bisschen zu dünn war und so sehr anfällig für Erkältungen. Und das kann man sich in einem freien Beruf gar nicht leisten. Man ist ja nicht so krankgeschrieben und sagt einfach mal, ich verdiene mein Geld weiter, indem ich eben meinen Krankenschein vorlege. Man muss eben sehen, dass man fit bleibt. Und es ist auch so, wenn du deinen Vertrag nicht erfüllen kannst, weil du krank geworden bist, dann kann es sogar passieren, dass du regressfähig bist, dass, weil die wegen dir irgendwas nicht aufzeichnen können. Also es ist ziemlich schlimm, wenn man als Freischaffender krank wird. Und dementsprechend habe ich immer mich interessiert für gesunde Ernährung und was kann ich tun, um mein Immunsystem zu stärken, weil das immer bei mir ein Schwachpunkt war. Und ja, dann fängt man natürlich an, zu Hause rumzuschnippeln und sich einzulesen. Und dann gibt's hier einen wissenschaftlichen Befund und da einen. Und hier sagt man wieder, das ist gut. Und da sagen andere wieder, nein, das ist schlecht. Letztendlich bin ich kein Ernährungswissenschaftler. Und jedes Jahr kommen wieder neue Erkenntnisse raus. Und ich dachte immer nur, boah, was machst du da? Und habe mich versucht, an Apotheken zu wenden und dann eben auch im Supermarkt oder so, wie kriege ich meine Vitamine ran? Habe festgestellt, die meisten Sachen sind Chemie. Da wird man in der Apotheke, kriegt man da ganz gute Präparate. Die habe ich auch jahrelang benutzt und es war auch nicht schlecht. Aber irgendwie hört man da natürlich auch von vielen, ja, aber immer diese Chemie zu dir nehmen. Das immunisiert dein Haushalt, deinen Körper so, dass du natürliche Vitamine gar nicht mehr aufnehmen kannst. Und deswegen solltest du lieber mit natürlichen Vitaminen das machen. Ja, und da stand ich wieder vor einem Rätsel. Und dann verwandelte sich meine Küche in so ein Smoothie-Wunderland. Und das habe ich auch nicht lange durchgehalten, weil immer Küche putzen, das Zeug einkaufen, die Zeit hat man gar nicht immer und irgendwann mal wird man da auch wieder nachlässig und macht es dann irgendwann mal nicht mehr. Ich war immer auf der Suche und dann habe ich Leute kennengelernt, die einen Ingwer-Shot rausgebracht haben. Bei der Fashion Week haben sie den verteilt an alle Leute und dann habe ich mir das durchgelesen und gesagt, das ist es eigentlich. Da fehlt mir noch einiges. Also das ist jetzt ein bisschen, ja, sehr auf Ingwer und der Rest ist einfach nur für den Geschmack, aber ich hätte ganz gerne noch Aronia drin und Sanddorn und noch so ein paar andere Sachen, von denen ich überzeugt bin und Kurkuma und habe ich mich mit den Leuten getroffen und die haben gesagt, ja, wir hätten unseren Shot aber auch gerne in den Apotheken und mein Mann, der kommt nun mal aus dem Pharmabereich. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du sag mal, ich habe hier diesen Shot und wäre der nicht was für die Apotheken? Und die sagen, nee, gibt's im Einzelhandel, den kannst du jetzt bei Getränke Hoffmann und so kaufen. Da gehen die Apotheken nicht ran. Sag ich, aber gerade die Apotheken, die sollen doch beraten in dieser Richtung. Und die haben doch das Know-how. Und da will ich doch so etwas kaufen. Und nicht im Supermarkt. Den traue ich immer nicht so ganz. Ja, und dann haben die gesagt, wir entwickeln gemeinsam einen Shot, der eben besonders wertvoll ist und der eben alles drin hat, was ich gerne hätte. Und dann haben wir uns eben noch mit einem Ernährungsberater zusammengesetzt, der das alles noch nach ayurvedischem Prinzip ausgearbeitet hat. Und der hat dann eben gesagt, ja, wir machen da noch Topinambur rein, das passt sehr gut. Dann ist es auch gleich für den Stoffwechsel sehr gut und eben auch für Diabetiker gut. Und wir haben dann wirklich etwas zusammengestellt, was eben für Schwangere, für gerade Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben, die können das gut nehmen. Die müssen ja auch immer vorsichtig sein mit chemischen Dingen, die sie zu sich nehmen. Das landet ja alles in der Muttermilch. Und eben aber auch Diabetiker, die eben auch vorsichtig sein müssen mit Wechselwirkungen und dass keine zusätzlichen Zucker in den Sachen drin sind und haben wirklich für jeden, auch für Kinder, die können das alle nehmen, einen ja, Vitaminsaft entwickelt für die Apotheken.
Das klingt jetzt so, dass Sie an einem Punkt waren, wo Sie ein ganz tolles Produkt entwickelt hatten und der nächste Schritt ist dann ja, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Ja.
Und kein leichter Schritt, kein kleiner Schritt. Haben Sie da so ein bisschen von der Erfahrung aus den letzten Jahren profitiert? War das für Sie vielleicht, oder war es für Sie ein einfacher Schritt? Vielleicht darf ich das so mal fragen.
Also wenn ich da nicht die Unterstützung, wie gesagt, von den Leuten, die auch schon den Ingwer-Shot gemacht hatten und deswegen schon seit 2 Jahren länger die Erfahrungswerte hatten und natürlich von meinem Mann, der eben aus dem Pharma-Bereich kommt und deswegen sehr genau weiß, dass du dann eben eine PZN-Nummer brauchst, du brauchst ganz andere Sicherheiten, es muss sehr vielen Kontrollen unterliegt es und der kannte halt die Zugänge, wie man da rankommt. Wir hatten dann auch einen Rechtsanwalt dran, der uns beraten hat, wie wir das Marketing eben aufbauen müssen und was man auf der Verpackung schreiben muss und was nicht draufstehen darf und so. Das ist auch nochmal ein extra Feld. Da habe ich viel gelernt, aber durch die Unterstützung von meinem Mann, der hat mir da natürlich auch sehr viel abgenommen.
Sie haben es gerade auch selber schon angerissen, die Foodbranche ist ja auch eine sehr spezielle Branche. Sie ist zwar auf der einen Seite sehr spannend, es ist viel Bewegung drin, gerade wenn man jetzt in den Bereich Gesundheit und nachhaltige Produkte geht, da tut sich ja enorm viel. Da kommen sehr, sehr viel neue und junge Produkte auf den Markt, neue Unternehmen werden gegründet. Also extrem spannend, aber dadurch auch sehr hart umkämpft. Man hat nicht diese Sicherheiten, die man vielleicht in anderen Branchen hat, weil man Patente auf die Produkte legen kann oder weil ein enormes technisches Know-how erforderlich ist, was man nur über Jahre lang sich aneignen kann und so. Diese ganzen Hürden gibt es in der Foodbranche nicht und dadurch ist natürlich auch die Konkurrenz extrem groß. Sie haben auch gesagt, im Einzelhandel gab es einfach schon viele Vitamindrinks, die natürlich eine ganz andere Zusammensetzung haben als Ihr Produkt. Würden Sie am Ende des Tages sagen, dass sozusagen diese Strategie, die Sie mit Multishot eingeschlagen sind, dass Sie in den Apothekenbereich oder sozusagen es nur über Apotheken vertreiben, dass das am Ende des Tages ja der Erfolg für Sie ist, weshalb dieses Produkt auch eine Zukunft hat, weil in der Apotheke wird es nicht auf einmal 20 Multishot oder Multivitaminsäfte geben. Wenn einmal drin ist, hat man ja auch schon eine gewisse Sicherheit. Also ist das sozusagen für Sie dieser Vertriebsweg am Ende des Tages jetzt auch das Glückslos, dass Sie sich so sehr speziell für genau diesen Weg entschieden haben?
Ja, auf der einen Seite schon. Das war jedenfalls der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen in den Apothekenbereich, weil wir auch gesehen haben, da herrscht Mangel und natürlich die Konkurrenz, die es eben schon in den ganz normalen Supermärkten gibt. Aber die Apotheker sind eben auch sehr speziell und sehr klassisch. Also es ist sehr schwer, einen Apotheker zu überzeugen. Und da hatten wir etliche Strategien, die normalerweise wunderbar funktioniert hätten, wenn nicht Corona gekommen wäre. Also viele denken ja, ich nutze jetzt die Corona-Pandemie aus, um mich zu bereichern. Aber wir haben ja schon viel länger vorher dieses Produkt entwickelt. Und im ersten Moment dachten wir, Corona könnte helfen. Aber nein, das war dem nicht so, weil durch den Lockdown und dadurch, dass die Apotheken ja viel, viel schlechter verkaufen konnte. Die Verkaufstheke, auf der das Produkt gehört, steht natürlich dann voll mit einem Sicherheitsglas und da kann man nicht so gut verkaufen und auch andere Bereiche, die immer sehr erfolgreichen, diese ganzen OTC-Produkte, die liefen dann mit einmal nicht mehr bei den Apotheken, weil die Kunden sind wirklich nur reingegangen mit ihrem Rezept und schnell wieder raus und haben nicht so viel OTC verkauft. Und da dann ein neues Produkt zu starten, war dann schon eine Herausforderung. Noch dazu, wo unsere ganzen Marketingmaßnahmen, die wir uns ursprünglich ausgedacht hatten, wie zur Expo Farm zu gehen und also die ganzen Messen, die fielen ja flach. Und selbst die Fashion Week, wo ich schon einen Stand geordert hatte und ich hatte ein Preisausschreiben gemacht mit einer PTA, die dann gewinnt und mit der ich die Fashion Week besuche. Also lauter so kleine Dinge, die fielen alle weg. Und wir mussten uns ganz neue Dinge ausdenken und da kam dann natürlich Facebook, Instagram, YouTube und das alles ins Spiel, wo wir eben gemerkt haben, also wir müssen mehr auf diese Medien jetzt gehen, wie viele andere auch. Und ich bin jetzt ein Oldtimer. Für mich ist es gar nicht so einfach, mich mit der neuen Technik so anzufreunden. Das habe ich schon heute wieder gemerkt. Wieder was Neues, dachte ich. Jetzt weiß ich endlich, wie man es mit Zoom macht und jetzt kommt wieder was Neues. Aber das ist es eben so. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Man muss immer wieder was Neues machen und was Neues lernen und offen sein. Und neulich bin ich auch mit so einem E-Bike durch Berlin gefahren, wo dann ganz groß eben Multishot drauf stand. Und das hatte dann die Presse dann sehr auf die Spur gebracht. Und das war sehr schön, dass es stand mit einmal 20 Journalisten um mich rum. Und da habe ich gesagt, okay, so funktioniert das jetzt. Also man muss ganz andere Wege gehen, viel offensiver, hartnäckiger, frecher werden. Und da sind wir jetzt eben dabei, also alles auszuschöpfen, was nur irgendwie geht.
Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn ein Produkt in eine Apotheke reingebracht werden soll? Müssen Sie da mit den einzelnen Apotheken sprechen? Wenn es keine Messen gibt, keine großen Veranstaltungen, ist es dann wirklich so Apotheke für Apotheke oder gibt es auch große Verbände, wenn sie einmal drin sind, sind sie quasi in 5000 Apotheken drin oder?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die klassische und ursprüngliche Möglichkeit wäre die, dass man einen Außendienst hat, der dann die Apotheken abklappert und das Produkt vorstellt und Rabatte anbietet und. Aber durch den Lockdown ging das natürlich auch mit dem Außendienst nicht. Und dann gibt es aber auch den Handel. Und da gibt es verschiedene Verbände, wie zum Beispiel Phoenix und Aponeo und Apotal. Und also da gibt es verschiedene Logistiker. Und da sagt man eben, hier nehmt unser Produkt und macht damit Werbung bei euren Apotheken, preist es an, macht eure Rabatte und dann kaufen die Apotheken das bei euch ein. Und so waren wir dann eben dran und haben jetzt eigentlich bei fast allen Großhändlern sind wir gelistet. Und die machen dann eben ihre Strategien, die bieten dann eben Multishot zu besonderen Konditionen an. Und dann kann eben die Apotheke, Großhandel uns bestellen. Aber dazu muss eigentlich immer erst ein Kunde in die Apotheke kommen und sagen, ah, ich hätte gerne Multishot. Und dann gucken die nach, ah ja, haben wir hier bei Phoenix und dann bestellen wir das und morgen können sie es haben. Oder aber die Apotheke hat selbst durch irgendwelche Werbeaktionen, die wir gestartet haben, das schon eingekauft und hat Multishot bei sich im Laden.
Das heißt, dass Ihre Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen also sowohl B2B sein müssen, dass Sie die Apotheken natürlich stärker darauf aufmerksam machen, aber auch
B2C. B2B und B2C, beides.
B2C macht ja auch deshalb Sinn, weil man die Multishot auch nicht nur in der Apotheke kaufen kann, sondern auch online direkt über ihre Webseite, richtig?
Ja, mittlerweile eben durch diese ganze veränderte Situation haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren das jetzt aus. Wir machen jetzt eine eigene Webseite, wo man es auch direkt bei uns bestellen kann und das funktioniert sehr gut. Also das ist jetzt etwas, wo wir gesagt haben, ja, so funktioniert's. Und gleichzeitig machen wir aber auch natürlich auf unserer Webseite auf die Apotheken aufmerksam und auch auf den Apotheken-Online-Shop. Also man kann unser Produkt eben auch bei Online-Apotheken bestellen.
Wie erleben Sie jetzt Ihren neuen Arbeitsalltag? Also wenn man sich das alles so anhört, es sind extrem viele neue Themen, die Sie sich einarbeiten mussten, wo Sie Ratschläge von Spezialisten brauchten. Gibt es aber auch Skills aus Ihrer bisherigen Karriere, die Ihnen jetzt geholfen haben, diese ganz neuen Herausforderungen irgendwie besser zu bewältigen?
Ja, Networking. Es ist natürlich so, dass ich viel unterwegs bin und sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt habe. Lerne ich auch sehr viele Unterstützer kennen und sehr viele Medien. Und ich kenne einige Verlage, ich kenne einige Redakteure, ich kenne einfach andere Menschen, die auch in einer ähnlichen Situation sind, die eben auch ein Startup gemacht haben, aufgemacht haben oder in einem Startup arbeiten. Und man kann unheimlich gut connecten und sich gegenseitig helfen und unterstützen. Und ich wäre ja niemals auf Multishot gekommen, wenn ich nicht durch meine Kontakte diesen Ingwer-Shot kennengelernt hätte. Und mittlerweile haben wir uns getrennt, also uns gehört zu 90% jetzt Multishot alleine, weil unsere ehemaligen Geschäftspartner so ausgelastet sind mit ihren Shots, dass sie für uns gar keine Zeit mehr hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir trennen uns wieder, aber ihr habt uns praktisch geholfen, uns auf den Weg zu bringen. Und wir haben uns da echt im Guten getrennt, aber es hat einfach nicht mehr funktioniert. Die hatten keine Zeit für uns. Und ich gönne denen natürlich auch den Erfolg und es ist super. Und letztendlich konkurrenzbelebtes Geschäft. Und es ist wirklich eine gute Sache, umso mehr sich die Leute interessieren für Shots und was es da für Möglichkeiten es gibt, ist umso besser ist es auch für uns. Und letztendlich ist Connecting eine ganz wichtige Sache jetzt. Einfach, dass man mit anderen Menschen zusammenkommt und ja, so eine Art Community auch gründet.
Ich würde einmal noch ganz kurz gerne auf das Thema Kommunikation und Marketing zurückkommen. Sie haben das vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass Sie jetzt auch vermehrt in Social Media aktiv sind. Gibt es da Kanäle, die besonders gut funktionieren und welche, die vielleicht weniger gut funktionieren? Ich könnte mir vorstellen, Instagram zum Beispiel müsste ja eigentlich ein Kanal sein, der für so ein Produkt ganz gut funktioniert.
Ja, Instagram auf jeden Fall. Da muss man sich dann aber auch genauer auskennen, weil ich neige dazu, wenn ich meine Filmchen drehe, dass die immer ein bisschen zu lang sind. Und also braucht man dann verschiedene Längen. Es gibt auch bei Instagram Möglichkeiten, einen längeren Film zu schalten und den müssen dann die Leute anklicken. Aber dass man eben lernt, wie lang darf das sein, was muss darüber kommen, das sind alles auch so Erfahrungswerte, mit denen man dann jongliert. Aber Instagram ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema.
Gibt es Kanäle, die weniger gut funktionieren für so ein spezifisches Produkt?
Ja, sagen wir mal, Facebook ist ganz gut für mich persönlich, um eben mich auszutauschen, was ich überhaupt so alles mache. Und da kann man dann eben auch mal längere Spots ausstrahlen. Das ist aber für die Werbung nicht so gut. Es ist nicht so, dass dann daraufhin auch Leute das Produkt kaufen. Aber Facebook ist immer noch gut, um überhaupt im Gespräch zu bleiben. Und das ist ja dann auch auf unterm Strich gesehen sehr profitabel. Und YouTube natürlich. Ich hatte ja auch mal meinen eigenen YouTube-Kanal und der kam sehr gut an und viele bedauern das, dass ich das nicht mehr mache. Aber ich habe echt keine Zeit. Das ist doch mit sehr viel Arbeit verbunden und letztendlich machen es dann auch irgendwann mal sämtliche Kolleginnen von mir. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin erstens eine von vielen und zweitens mein Leben jetzt nur noch durch eine Kamera zu sehen, das fand ich nicht schön. Ich habe dann jedes Mal, wenn ich auf ein Event eingeladen war oder irgendwas Privates gemacht habe, wie war es denn immer gleich, ist es interessant für meinen Kanal? Und dann hatte ich ständig meine Kamera vor der Nase und konnte das, was ich erlebt habe, gar nicht mehr einfach privat genießen. Und das hat mich gestört und deswegen habe ich das dann wieder eingestellt.
Sie sind ja doch noch eine recht frische Gründerin. Sozusagen von der ersten Idee bis jetzt zur Marktreife hat es, glaube ich, etwas über ein Jahr gedauert. Das ist ja jetzt auch ein Zeitraum, den Sie sozusagen noch gut in Erinnerung haben. Es gibt ja extremst viele Menschen, die vielleicht eine gute Idee haben, die aber einfach noch eine Hemmschwelle haben, das auch in die Tat umzusetzen und wirklich ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Was wären so Ihre Learnings oder auch Ihre Ratschläge oder Ihre Tipps, die Sie mitgeben möchten für Menschen, die gerade an dieser Entscheidung stehen und denen vielleicht noch so das Quäntchen fehlt, um es wirklich in die Tat umzusetzen? Also was würden Sie potenziellen Gründern so aus den letzten Monaten mit auf den Weg geben?
Einen guten Rechtsanwalt an der Seite, damit man keine Fehler macht. Auch wirklich mal jemanden, also man muss sich ein bisschen coachen lassen, weil in dem Moment, wo du etwas machst, musst du damit in die Öffentlichkeit treten. Sonst kriegt es ja keiner mit. Und wenn du dich dann falsch äußerst, könnte es auch einen Shitstorm geben oder irgend sowas. Also es gibt ganz viele Dinge, wo man sich schützen muss. Und man braucht einfach immer Leute, die einen helfen und unterstützen. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die sich an einem bereichern wollen, die sich an einen ranhängen und sagen, oh, das ist ein tolles Produkt und ich helfe dich und unterstütze dich und ich habe so viele Kontakte und das machen wir. Und letztendlich wollen sie mit einem nur Geld verdienen. Und Geld ist aber das, was man am Anfang am allerwenigsten hat. Und selbst wenn man es hat, muss man es sich sehr gut einteilen, damit man nach hinten raus dann nicht mit einmal pleite ist und man nur aus Kostengründen diese wunderbare Idee nicht fortsetzen kann. Am besten ist es eigentlich, man lernt jemanden kennen oder macht so eine Art Finanzierung oder man lernt einen Finanzier kennen, der sagt, ich glaube an dein Produkt, ich rede dir da aber jetzt nicht rein, ich gebe dir einfach mal Geld und habe dann so und so viel Prozent Beteiligung, aber ich mische mich jetzt nicht ein in Entscheidungen. Das ist nämlich ein Problem, das man hat, wenn man jetzt so eine 50-50-Geschichte mit jemandem macht, der kann einen dann reinreden und kann einen blockieren und dann kann es sehr schnell zu Streitigkeiten kommen. Jeder schiebt dann den anderen die Schuld in die Schuhe, warum das jetzt nicht funktioniert. Und dann trennt man sich im Bösen und dann kann es auch schief gehen. Also am besten wirklich, ich habe eine Idee, ganz toll, und jetzt gehe ich an Startup-Helfer. Also es gibt da einige, muss man sich mal im Netz erkundigen. Es gibt einige, die Startups gerne unter die Arme greifen und sich finanziell beteiligen. Die beteiligen sich dann auch an vielen anderen. Dann gehen einige pleite, mit einem klappt's nicht, aber mit dem einen haben sie dann guten Deal und verdienen gut an diesem Startup. Und so etwas ist ganz gut, wenn man da jemanden findet, der einen unterstützt finanziell.
Also die richtigen Partner finden, die auch in den richtigen Bereichen unterstützen.
Ja, und nicht auf Quatschen hören. Die verkaufen sich alle wunderbar. Was Marketingleute gut können, ist sich selber verkaufen. Aber ob dann das, was sie sagen, auch wirklich zutrifft, die machen so gern Name-Dropping, kennen die Leute aber gar nicht. Wenn es dann darum geht, ja jetzt leiste doch mal das, was du mir versprochen hast, dann funktioniert das aus irgendeinem, und dann haben die auch ganz viele tolle Ausreden, warum das jetzt gerade nicht funktioniert. Also die Leute, die man mit ins Boot holt, die muss man sich ganz genau angucken. Und wenn die gleich ankommen mit, ich will im Monat so und so viel 1.000 Euro für meine Mitarbeit, dann gleich nicht. Die Leute, die interessiert sind an deinem Produkt, die müssen auch bluten. Das heißt, sie müssen erst einmal mit Leistung dir beweisen, dass sie auch wirklich die Kontakte haben und dass sie so sehr an dein Produkt glauben, dass sie am Anfang bereit sind, ihr Wissen und ihre Kontakte dir kostenlos zur Verfügung zu geben. Dann kannst du dir sicher sein, die glauben wirklich an dich und die wollen sich wirklich einbringen.
Ich schaue jetzt gerade aus meinem Hamburger Fenster und Sie haben ja ein Produkt entwickelt, das spezifisch das Immunsystem stärken soll, vor allem jetzt auch im Winter. Mhm. Der Hamburger Winter ist recht hart, recht kühl und recht grau. Welche anderen Tipps haben Sie denn noch? Mal abgesehen von Vitaminen, Sie haben ja auch zu Beginn gesagt, Sie beschäftigen sich schon länger mit dem Thema Immunsystem.
Ja.
Was können unsere Hörer noch tun?
Nun ja, auch wenn es vielleicht schwer fällt, bei diesem öseligen Wetter ist doch häufig rauszugehen, frische Luft zu schnappen. Und dadurch härtet man sich auch ab. Mhm. Und gut eingepackt, einfach rausgehen und tief ein- und ausatmen. Und natürlich ausreichend Schlaf ist auch gut fürs Immunsystem. Wenn man zu wenig Schlaf bekommt, dann ist man anfälliger. Das merke ich auch an mir. Dann ist der Körper gestresster und geschwächter. Und dann, wenn man nicht einschlafen kann, weil die Sorgen einen nicht zur Ruhe kommen lassen und es rattert im Kopf, dann einfach einen banalen Roman lesen, bevor man einschläft, dann kommt man auf andere Gedanken.
Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage für heute, die wir immer zum Abschluss stellen. Wie sehen Sie persönlich die kommenden Monate, also entweder aus Ihrer Brille als Unternehmerin oder vielleicht auch als Medienpersönlichkeit? Was denken Sie, was wird sich da so tun oder wird sich vielleicht auch aufgrund von Corona weiterhin erstmal nicht tun? Ja, wie ist Ihr Ausblick jetzt für das Jahr 2021?
Ah, oh, das wird wahnsinnig spannend, weil ich habe jetzt gerade im Januar angefangen. Ich bin ja auch Schmuckdesignerin. Also man lernt nie was umsonst und das technische Zeichnerin kommt mir jetzt sehr zugute, weil ich natürlich durch den Schmuckdesign weiß, wie man perspektivisch zeichnet und kann das dann eben meinen Schmuckherstellern geben und habe schon seit geraumer Zeit meine Schmuckkollektion, die ich jetzt verkaufe. Darf ich den Sender nennen oder ist das Werbung?
Ja, natürlich.
Astro TV. Also ich war jetzt am 18. hatte ich meine erste Sendung und bin jetzt wieder am 27. und 28. Januar auf Sendung mit meiner Kollektion. Und das ist natürlich etwas, da hoffe ich, dass das gut einschlägt. Und da werde ich auch noch weitere schöne Schmuckstücke entwickeln. Und ich habe zurzeit ein Bauprojekt und alles, was mit Bau zu tun hat, läuft zurzeit sehr gut, trotz Corona, gerade fast noch besser. Die Immobilienbranche, die boomt im Moment. Und ich habe ein Grundstück und ich verkaufe zurzeit 3 Eigentumswohnungen. Ich habe ein Haus gebaut oder ich bin gerade dabei, ein Haus zu bauen mit 2 Wohnungen, die ich dann verkaufen werde. Und da kommt mir natürlich das technische Zeichnen sehr zugute. Ich baue 2 Häuser. Eins wollen wir selber beziehen und das andere ist das Zweifamilienhaus. Und das habe ich selbst entworfen. Und die beiden Wohnungen sind auch schon so gut wie verkauft. Das läuft sehr gut. Und vielleicht mache ich in dem Bereich weiter, weil ich wirklich merke, dass ich mit Immobilien ein gutes Händchen habe und gerade auch was Architektur und auch Innenarchitektur angeht. Das ist wieder etwas sehr Kreatives und da würde ich gerne in dem Bereich noch mehr machen. Mal schauen, vielleicht entwickelt sich was daraus.
Klasse. Damit schließt sich ja wirklich der Kreis eigentlich zum Beginn Ihrer Karriere. Zum einen, dass Sie Ihr Know-how, was Sie ganz am Anfang mal gelernt haben, jetzt wieder noch stärker nutzen.
Ja.
Aber auch die Tatsache, was Sie zwischendurch gesagt haben, dass Sie immer ein Typ sind, der einen Plan B und einen Plan C hat. Mhm. Das klingt wirklich so, als würden Sie auf sehr, sehr vielen Säulen aufbauen und haben da einfach sehr viele Ideen, die Sie immer weiterentwickeln und die Sie neu entwickeln. Und ich glaube, das ist etwas, daran können sich viele eine Scheibe abschneiden, beziehungsweise das auch in der aktuellen Zeit insbesondere als Inspiration sehen. Und für sich sagen, okay, nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen und zu gucken, wie ist der Markt denn aktuell und welche Themen, wie muss man sich vielleicht weiterentwickeln, um sich den Bedingungen anzupassen und deshalb auch weiterhin volle Kraft voraus.
Dankeschön.
Dafür wünschen wir Ihnen alles ja. Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke.
Danke für das Gespräch.
Genau, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, es hat mich gefreut und ich habe natürlich mich auch zu bedanken und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes 2021. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit und vielleicht hilft Ihnen ja Multishot da ein bisschen weiter. Also Maske ist ja ganz wichtig, Impfen auch irgendwann, aber wenn man zusätzlich ist, gibt ja auch noch andere Krankheiten außer Grippe und überhaupt ist Multishot auch gut für den Stoffwechsel und fürs ganze Jahr einfach eine super Sache, um fit zu bleiben.
Genau, um das Immunsystem aufzupäppeln.
So ist es.
Klasse. Vielen Dank, Frau Gilzer. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.